Crisis? What Crisis? Sechste Staffel, Zeitenwende, Folge 11. Erschöpfung? Berufsbedingt oder lebensbedingt?
Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt,
um die 20 Minuten
und gut geeignet als Braincake für zwischendurch.
Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei Crisis, What Crisis. Und wir sind immer noch zu dritt unterwegs, Sven Adomat, Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Ihr hört und seht uns, je nachdem, auf welchem Kanal ihr uns verfolgt. Und wir haben uns eine Fortsetzung ausgedacht. Ja, wir haben es uns gar nicht ausgedacht. Es gibt wirklich dieses Kapitel im Fehlzeitenreport 2023, wo es um das Thema der Erschöpfung geht, der Beanspruchung. Und ist die jetzt rein berufsbedingt oder ist die arbeitsbedingt oder ist die auch lebensbedingt? Das ist die Frage, der wir nachgehen wollen. Und der Fehlzeitenreport bringt dort ja ein ziemlich krasses Beispiel zum Thema Definition von Erschöpfung. Und das ist aus dem Jahr 1956, gab es da Versuche mit Ratten. Mit Ratten wird gerne Versuche gemacht. Und man hat dort eine Ratte halt einfach in ein Schwimmbecken gelegt oder gesetzt und die hatte keine Chance, da wieder rauszukommen, um dort eben Stressfaktoren und so weiter zu messen. Jetzt möchten wir keine Mitarbeitenden oder sonst eben jemanden in Schwimmbecken werfen, aus denen sie nicht mehr rauskommen. Nur Extrembeispiele helfen uns ja manchmal, ein Verständnis zu entwickeln. Und für uns geht es jetzt darin, in dieser Episode, ist es ein existierendes Erschöpfungsthema, dass wir nicht wirklich rauskommen aus Situationen? Oder ist es oftmals nur ein gefühltes Thema? Wobei das nur setze ich mal ganz kräftig in Anführungszeichen. Denn die Auswirkungen dürften ziemlich identisch sein, Sven, oder? Wie siehst du das?
Ich glaube, mit so ein bisschen dieser Definitionsthematik, die da reinspielt, die ja immer eigentlich Klarheit bringen soll, aber dann natürlich in der Realität häufig verwischt wird, würden wir ja unterscheiden. Und das war ja auch in diesen Tierversuchen, die da mal in den 60ern gelaufen sind, einfach eins der großen Themen. Am Anfang reagieren wir mit Stress. Stress macht schon körperliche Reaktionen, macht psychische Reaktionen, definitiv auch auf emotionaler Ebene, auf sozialer Ebene, auf Verhaltensebene, ganz unterschiedliche. Wir gehen dann im Idealfall aber in eine Phase, wo wir versuchen, dagegen anzukämpfen, Widerstand aufzubauen und eben das nicht immer dazu führt, dass der Stress übrigens weniger wird. Und dann kommt ja erst psychologisch gedacht dann irgendwann dieses Erschöpfungs, der Akku ist leer, Problematik. Und jetzt ist die große Frage, sind wir eine erschöpfte Gesellschaft oder sind wir eine gestresste Gesellschaft, ne? Das wäre jetzt in der Definition, könnte man das abgrenzen. Aber das Dilemma ist, dass uns so ein bisschen handhabbar fehlt. Wie wollen wir das denn jetzt nachweisen? Was ist was? Und daran scheitern, glaube ich, viele Diskussionen in dem Bereich. Ja, und dementsprechend auch die Strategieableitung.
Ja. Ja. Es ist ja eine, ich würde nicht sagen müßige Diskussion, sondern eine total notwendige Diskussion, gerade das herauszufinden. Ne? Sind wir eine wirklich erschöpfte Gesellschaft oder bin ich eine erschöpfte Person? Ist meine Akku, meine Batterie, das sagt der Fehlzeitenreport ja auch, ist das leer, kann ich das wieder aufladen? Aber die Praxis sagt uns ja, der Fehlzeitenreport sagt das ja, in den letzten Jahren, 2018 waren es, glaube ich, 18 Tage, Krankentage pro Mitarbeiter. Jetzt sind wir bei 22 mit der Prognose auf 27 zu gehen. Und gestern haben wir gehört, andere Kassen haben andere Prognosen, die noch weit höher liegen. Das heißt, es liegt ja nahe der Schluss, dass immer mehr Menschen, ich sage es jetzt mal, sich immer stärker erschöpfter fühlen und vielleicht sogar das, ich will nicht sagen, sich in Krankheit manifestiert oder sie in Krankheit flüchten, sondern dass halt einfach Krankheit möglicherweise auch dadurch entsteht. Ne? Und das ist ja diese öffentliche Wahrnehmung auch, und die Akzeptanz, dass die Menschen einfach kranker werden und wir kein richtiges Instrument haben, um diese exorbitante Explosion von Krankschreibungen überhaupt aufzuhalten.
Was mir auch immer dabei auffällt, ist, habt ihr ja auch meistens so einen Part, was nehme ich aus dem Privaten mit, was nehme ich aus der Arbeit mit? Und in dem Fehlzeitenreport gibt es ja auch so ein Zitat oder wo ein Angestellter gefragt wird, naja, er hat also jetzt keinen körperlich anstrengenden Job und drum macht er extreme Sportarten, weil er sich da gut, da ist er erschöpft, aber da fühlt er sich angenehm dabei. Während die Beanspruchung im Job, da ist jetzt körperlich nicht so das Teil dabei. Fühlt dann nur eine leichte Erschöpfung, aber die fühlt sich für ihn wesentlich unangenehmer an. Also da sind wir ja wieder in dieser Trennung von Erschöpfung und wie fühlt sich's an, wie in welchem Kontext erlebe ich die? Was können wir denn da tun oder lässt sich das rational verarbeiten oder müssen wir hier da schon auf die Emotionsebene gehen, um dort die Ankerpunkte und die Auflösungspunkte zu finden?
Also ich glaube, man kann das schon rational mal durchdenken. Da hilft vielleicht auch ein bisschen so der Blick in klassische Stressmanagement-Programme, die ja auf der Reaktion, und das wäre ja so der letzte Teil dann häufig daraus, immer wieder unterscheiden, ob im Prinzip meine Problematik körperlich aus einer Belastung hervorgeht, ob sie emotional hervorgeht, ob sie sozial hervorgeht, ob sie kognitiv hervorgeht. Und da gibt es halt ganz unterschiedliche Bereiche und da wissen wir, da scheinen Menschen auch unterschiedlich zu reagieren. Also da kann man natürlich auch Muster erkennen. Also vermutlich ist so eine Erstreaktion Körper bei vielen erstmal vorhanden, weil sie ja gut in unserem uralten Gehirn verankert ist. Aber dann wird es sehr unterschiedlich, dann wie ein Mensch reagiert. Und dein Beispiel ist so ein interessantes, weil auch da sind natürlich viele Faktoren wieder mit da drin, aber vermutlich erleben wir eine körperliche Erschöpfung, die uns dann ausreichend Zeit zur Regeneration liefert. Das ist immer die Voraussetzung, angenehmer als eine kognitive oder emotionale. Es liegt ein bisschen daran, das Gehirn ist schon wichtig beim Menschen. Und es wird mit aller Macht geschützt von unserem System. Und jede Dinge, die da auf der kognitiven oder auf der emotionalen Ebene passieren, da laufen vielleicht die Schutzschilde etwas dramatischer hoch. Und das heißt, wenn ich da halt reagiere, dann wird mein Gehirn auf Regeneration drängen. Ja, stelle es wieder her. Und dann kommt dieses große Paket, was du ja auch schon angedacht hast, auf, dass wir halt wirklich überlegen müssen, wann haben wir Zeit für Regeneration und ist die ausreichend und ist die dann zum Beispiel auch in der Qualität ausreichend, weil um dem Uwe jetzt die Steilvorlage zu geben. Mehr Freizeit heißt nicht mehr Regeneration,
So ist das.
sondern ich kann jetzt total drastisch halt sagen, eine ausfüllende Arbeitsform, eine passende Arbeitsform, eine sinnstiftende Arbeitsform, eine wertgeschätzte Arbeitsform könnte auch aktive Regeneration für einen dieser Teilkomponenten darstellen. Ja.
Steilvorlage angekommen, ne, dass man einfach sagt, das ist ja diese Diskussion, die wir schon ganz lange führen. Welchen Wert hat heute Arbeit? Ne? Dein Beispiel, Manfred. Ne? Ich arbeite auch gut und ich habe gute Ergebnisse und alle sind zufrieden und mehr soll ich auch gar nicht machen, sonst kriege ich auch die Finger von den anderen Leuten. Willst du hier neue Moden einführen und wir müssen alle mehr machen? Alles gut, jetzt gehe ich aber nach Hause und laufe Marathon. Ne, dann habe ich Freude wieder. Die inneren Lebenskräfte sind da. Was habe ich? Lebendige Gefühle. Ich habe etwas, was ich für mich tue, ja, in meinem Job zufriedenstellend, alles gut, Routine, langweilig. Ne? Warum? Ja, und dann diese äußeren Kraftquellen, von denen Freud ja immer spricht, ne, zu sagen, wo kriege ich dann Anerkennung? Ja, dann steht in der Zeitung, Müller ist 3656. beim London Marathon gewesen. Was für eine tolle Leistung. Ne? Und in seinen Kreisen wird diesen über 3000. Platz, das wird hoch anerkannt. Das können wir nicht auf die Arbeit übertragen.
Und ich finde es spannend, jetzt haben wir ja noch Manfred, du hast vorhin aufgemacht, ne? Also in der Überschrift ja schon, ist es eine berufsbedingte oder eine lebensbedingte Erschöpfung. Jetzt hätten wir ja das Gegenteil gerade gebaut. Nämlich sowas wie Nichterschöpfung oder Ressourcenaufbau. Ist der berufsbedingt oder ist der lebensbedingt? Und darauf ist für mich immer dann ganz glasklar, es gäbe theoretisch auch diese zwei Pole. Also berufsbedingt könnte Erschöpfung erzeugt werden und ich würde sie in dem lebensbedingt, in dann vielleicht auch in meinem Freizeitteil wieder auffangen. Theoretisch müsste es auch umgekehrt denkbar sein. Ja, also in meiner Freizeit baue ich Erschöpfung auf und berufsbedingt nehme ich die dann wieder raus aus meinem System. Das ist
Das
halt
wird ja
das.
aber manchen Beamten immer boshafterweise unterstellt, dass sie sich dann endlich in der Arbeit wieder erholen und ausruhen. Was ja dann ist, auch dort zeigen ja wirklich die Statistiken, dass die oftmals mit einem ganz anderen Form von Stress wirklich auch konfrontiert werden.
Richtig. Richtig. Dieses berufsbedingte, ja, wir haben diese berufsbedingte Belastung und ich glaube jedenfalls, ich glaube an den guten Ausbeuter und den guten Kapitalisten, also der sich durchaus um seine Menschen kümmert und der mit ihnen gemeinsam wirtschaftlichen Erfolg erwirtschaften will. Daran glaube ich übrigens und dass der auch Verantwortung für seine Menschen, seine Mitarbeiter im Unternehmen übernimmt und das auch immer stärker übernehmen muss, weil ansonsten laufen ihm die Leute weg oder sie fallen krank vom Stuhl. Ne? Wir haben erst Stress, dann haben wir Erschöpfung und dann fällt er vom Stuhl. Was habe ich davon? Gar nichts. Keiner will das Band schneller stellen. Wir wollen ja
Jetzt hast du
eigentlich nicht.
ne, ja, jetzt hast du natürlich dann, finde ich, so dieses generelle Thema noch da drin. Ne? Also man könnte jetzt vielleicht noch drüber nachdenken, dass ja dadurch, dass es Ungewissheiten zunehmen, Unklarheiten zunehmen, dass wir vielleicht komplexer werden. Also unser Leben wird komplexer. Es gibt ganz viele tolle Sachen, die man alle bedenken muss. Und dass es dann ja noch eben Ambiguität hat, also das heißt, es ist nicht so eindeutig, was jetzt das Gute ist, dass das natürlich ein generalisierender Faktor ist, der die Ressourcen erschöpft. Den müssen wir natürlich dann auch noch mitdenken. Und da finde ich ganz spannend, da kommt ja häufig raus, ja, jetzt brauchen wir noch mehr Regenerationszeit. Theoretisch auch da gilt ja, müssen wir uns vielleicht desensibilisieren gegen diese Themen. Also müssen wir uns darauf besser vorbereiten, dass das in Zukunft so ist und in kleinen Dosen sowas mal wieder ausprobieren. Also Ungewissheit zum Beispiel ist ja ein toller Tool, mit dem man sehr schön desensibilisieren kann jeden Tag, um eben diese Schutzfaktoren hochzufahren. Ja, weil neben dem anderen schwarz-weiß, was erschöpft, was nicht, ist das ja noch so eine, ich finde, so eine Baseline, die gerade immer diskutiert wird, warum wir so viele Probleme haben.
Daran glaube ich übrigens, dass genau das, was du auch gesagt hast, auch in vielen anderen Gesprächen ja schon, dass wir es erreichen können, durchaus, dass der Wert von Arbeit so hoch gewotet wird, dass ich bereit bin, mich darin auch zu erschöpfen. Nun kommt das blöde Beispiel von Startups und dann sagen mir alle gleich, ja, das sind alles nur so junge Hüpfer, die sind noch unverbraucht und die haben noch alle Ressourcen und die Batterie ist auch noch in Ordnung. Aber es sind eben Startup-Unternehmen, ist ein Trugschluss, sind ja nicht nur junge, sondern sind ja aus fast allen Generationen Menschen. Und plötzlich fangen die an, in Begeisterung und mit wechselndem Erfolg manchmal auch, aber ein Unternehmen mit einem irrsinnigen Aufwand aufzubauen. Und man müsste annehmen, dass die sofort in diesen Erschöpfungszustand gehen, weil die gegen alle Regeln zeitliche Belastung im Unternehmen, Beanspruchung verstoßen.
Aber das ist natürlich dieser lustige Fehler, ne? Dieser Komplexität und Ambiguität, das kann man halt so nicht sagen. Also es gibt da Faktoren, die helfen dir dann, dass du nicht in Erschöpfung gehst. Und es gibt natürlich auch dasselbe, du wirst vielleicht auch blind, deine eigene Erschöpfung wahrzunehmen und dann eskaliert es dann in 10 Jahren oder in 3 oder in 2. Das kann man ja auch nicht da wegnehmen, ne? Aber auf der anderen Seite, wir sind eben als Menschen auch in der Lage, Ressourcen zu aktivieren, Regeneration zu beschleunigen, wenn es mal sein muss. Also auch der Faktor ist ja da drin, ne? Oder wenn die Bedingungen gut sind. Also wenn ich was mit Freude mache, dann laufe ich diesen Marathon. Wenn ich den jetzt laufe und sage, lass mich damit in Ruhe, laufe ich todlangweilig, dann fällt er mir halt auch schwerer, obwohl ich vielleicht mit demselben Trainingszustand einkomme, ne? Also das spielt natürlich alles eine Rolle. Es ist ein schwieriges Feld.
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Also ich glaube auch ganz fest daran und in unserer kognitiven Leichtigkeit benutzen wir das Wort ja auch immer wieder Stress und Lebensstress und was da alles so rumläuft im Augenblick. Ist fast ein Trauma, wenn ich zur Arbeit gehen muss. Ne? Also das ist ja ein traumatisches Erlebnis da. Ich muss wieder zur Arbeit gehen. Aber was wir immer vergessen, ist ja auch dieser euphorische Stress. Einfach zu sagen, ich kann mein Gehirn ja durchaus ansteuern mit Dingen, mit Zielen, mit Lebenszielen, mit Phasen, in denen ich mich möglicherweise auch mit meinen physischen Ressourcen überlaste. Aber aus dieser Überlastung heraus entwickle ich neue Kräfte, die vielleicht 2 Stunden nach dem Marathon dazu führen, dass ich ein Glücksgefühl entwickle, das gar nicht mehr wegzudenken ist. Ja? Also die meisten Marathonläufer sagen mir, nach 35 Kilometern ist das immer eine Quälerei. Ne? Aber es gibt Marathonläufer, die laufen da durch und sagen, boah, ich könnte jetzt immer weitermachen.
Ja, ich finde, als auch und du ja als ehemaliger Leistungssportler, was natürlich wichtig ist, dass trotzdem die Regeneration passen muss.
Ja.
Also auch das ist nicht unerschöpflich. Ich kann das alles machen, ich kann das alles tun, aber den Aufruf, dass mit Freude an der Arbeit ich dann dieses Wasserbecken für die Ratte ertragen kann. Das ist nämlich ja dummerweise auch nicht so. Ja, das heißt, es verlängert das Leiden dann in dem Fall. Aber ich muss im Blick behalten, dass wir trotzdem Ressourcen weiter haben und unser Akku trotzdem voll bleibt. Ne? Also es ist eben keine Einbahnstraße. Du kannst es damit impfen und dann funktioniert es. Sondern du musst es trotzdem in den Bedingungen gut gestalten und du musst auch diese Zeit für Erholung haben. Und dafür sind wer verantwortlich? Das wäre für mich immer noch die entscheidende Frage. Ist da ist da mein Arbeitgeber für verantwortlich, dass ich die Ressourcen habe? Bin ich dafür selber verantwortlich? Wann ist der verantwortlich? Wann bin ich verantwortlich? Das ist zum Beispiel auch noch ein ganz spannender Bereich.
Und wo sind die Grenzen und wie weit darf ich gehen? Und was akzeptiert ja, der?
Wie weit darf der Arbeitgeber Einfluss nehmen?
Genau.
Wir hatten das, glaube ich, so im Vorgespräch ja auch mit der Thematik, wo darf der Arbeitgeber, wo wird es akzeptiert, wenn er Unterstützung gibt, wie kriege ich mein Kind auf die Reihe? Also auf die Reihe heißt, wie kann ich das organisatorisch gut in meinen Lebensfluss einbauen, dass da eine Kita in der Nähe ist oder dass meine Arbeitszeiten entsprechend gestaltet werden. Oder dass das Kind abgeholt wird, hatten wir ja auch mal das Beispiel gehabt, von der Kita und mir hergebracht wird, damit ich da nicht den Stress habe, die Öffnungszeiten zu verpassen. Oder wenn ich pflegende Eltern habe, wie kann ich damit, das wird akzeptiert. Wenn es um den Bereich geht, des Gewichtes, der Ernährung oder diesen Teilen, kennen wir ja auch, wie die Currywurst wird uns jetzt in der Kantine verboten. So, da gibt es dann gleich den großen Aufschrei. Da stellen sich dann auch Ministerpräsidenten hin und fordern sofort das Ende des Dogmas oder sonst was, wo sie auf der anderen Seite ihre Dogmas doch pflegen. Also wie auch immer. Wie können wir denn das, um da den Kurven nochmal hinkriegen? Also was können wir für Angebote machen, um in die Reflexion zu kommen? Ich habe das mal mit Abteilungsleitern auch gehabt zum Thema, da kamen dann so Punkte bei raus wie, naja, du hast ja gesagt, Freizeit ist nicht gleich Erholung, die sagen, ich habe schon Angst vor unserem Familienurlaub. Weil da war dann wirklich so, also ja, jetzt wird erwartet von mir, dass ich das mit den Kindern mache, dass ich da mit meiner Frau das mache. Ich bräuchte aber erstmal 3 Tage wirklich nur für mich, ohne dass irgendjemand auf mich losgeht. Und ich weiß, dass ich mit dem Ganzen so, dass ich keine Zeit wirklich für mich finden werde in der Zeit und dann wieder zurückkomme. Und da wird aber dann erwartet, dass ich jetzt voll ausgeruht wieder da bin. Also ich glaube, das sind ja auch so Punkte, die da eine Rolle spielen. Ne? Und wer ist so offen und ehrlich und gibt das mal auch mal zu?
Und das finde ich total spannend, weil was bricht mir als Arbeitgeber aus der Krone? Wie baue ich jetzt diesem Menschen diese 3 Tage Pause? Also wie baue ich die vor dem Familienurlaub? Das wäre doch eigentlich ein Wahnsinnsanliegen, in dem alle profitieren würden. Und das zeigt, glaube ich, dass es nicht trennbar ist.
Aber das ist das, worüber wir nachdenken müssen in der Organisation, in Organisationsstrukturen und auch in eingespielten, eingefahrenen Situationen. Die Realität sieht ja so aus. In der Regel musst du deinen Urlaub ja vorarbeiten, ja, vor der Übergabe an deinen möglicher Vertreter, Vertreterin. Und wenn du dann wiederkommst, dann liegt dein Schreibtisch voll und alle sagen, na ja, das wird ja jetzt aber auch Zeit. Wir haben das mal alles schon mal hingelegt. Kümmere dich mal drum. Gefühlt arbeite ich denn den Urlaub wieder nach. Also das ist ja dein Denkansatz zu sagen, wie bereite ich denn seinen Urlaub vor? Weil parallel dazu, dein Familienbeispiel, Manfred, erwartet die Familie, dass das Auto steht, dass das vollgeladen ist, dass alles drin ist, dass die Route in Ordnung ist, dass ich alle E-Ladestationen auf dem Weg von Bochum nach Dänemark finde, ne, dass ich dann auch nahtlos durchkomme und dass ich die Staumelder auch schon alle sehe und weiß. Und dass auch da dann, ja, für viele Menschen ist das erholsam, wenn sie im Stau stehen. Ne? Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, aber ich komme dann auch wieder und das Gleiche passiert wieder, völlige Überlastung nach diesem Urlaub. Aber dass Urlaub ein normales Ereignis ist, ne? Und dass er eben nicht vorgearbeitet werden muss, das ist dann wiederum Frage der Organisation im Unternehmen. Und gelebte Kultur ist es ja oft sehr, sehr viel anders. Auch wenn ich motiviert bin, ich will das vom Urlaub noch weghaben. Ja? Und das ist dann das, ich glaube, die Lösung liegt einfach darin, das haben wir schon oft hier gesagt, zuhören, zuhören mit allen Sinnen, zu fühlen, in welcher Situation ist der jetzt, ne? Ein Team Spirit zu haben, der dann sagt, wenn du in Urlaub gehst, dann setze dich nicht 3 Tage vorher schon hin und machst jetzt hier schon Urlaubsvorbereitung, indem du mit Sonnencreme auf dem Balkon sitzt oder auf der Terrasse, sondern wir bereiten einen Urlaub gemeinsam vor und wir entlasten dich dadurch, dass wir dir in deiner in deinen, deinen Arbeitsaufgaben, dass du dort einen Abschwung hast. Und dann auch wieder dieses Rückkehren, ne? Ich will jetzt nicht sagen, Hamburger Modell wäre eine klasse Geschichte, wir kommen alle mit Hamburger Modell aus dem Urlaub, aber die Ansage zu sagen, komm erst mal an und wir erschlagen dich nicht gleich mit Terminen oder Fragen oder nicht gelösten Aufgaben oder Kritik, sondern wir fangen erst mal an, nicht zwingend 8 Stunden über den Urlaub zu berichten und alle Fotos zu gucken, aber durchaus in einem funktionierenden Team einfach die Ansage zu machen, und wenn es digital ist, ist erledigt, brauchst du nicht kümmern, aus die Maus.
Was, glaube ich, der Schlüssel an der Stelle ja häufig ist, ist halt, ich finde, es hört sich immer ganz banal und einfach an. Also theoretisch brauchen wir Klarheit über den Nutzen und die Folgeketten, die da passieren. Und eigentlich wissen wir das. Also wenn du deinen Mitarbeiter, so wie Manfred es beschrieben hat, in den Urlaub reinlässt, dann eskaliert es im Urlaub. Der kommt unerholt zurück. Ich hau ihn dann auch noch mit Arbeit zu. Wahrscheinlich hat er noch viel, viel mehr Stress. Und was wird passieren in der Folgekette in Jahren X, nämlich so lange, wie sein Ressourcenfass das irgendwie mitmacht, dann wird er ausfallen. Ganz einfach. Und ich glaube, das trauen wir uns ganz häufig in der Folgekette nicht zu denken. Und dann habe ich doch eigentlich ein Interesse von allen Seiten. Also er, seine Familie und das Unternehmen, dass das so nicht passiert. Und wir müssen dann auch sehen in der Langfristigkeit, was ist unser Nutzen, wenn wir das anders gestalten. Das ist eigentlich das Spannende. Und dann haben wir eigentlich den Überblick zu unseren vorherigen Themen. Wenn wir das jetzt noch mit Evidenz belegen könnten, dass das auch so funktioniert, wie wir uns das jetzt ausdenken, dann wird es ja jeder kaufen. Also dann ist die Diskussion obsolet.
Ja, wir sind schon wieder am Ende. Ich finde das jetzt nochmal, gerade die letzten drei Themen, die ihr jetzt hier mitgebracht habt, also wie kann ich diese Brücken bauen, wie kann ich in diese Reflexion gehen, wie kann ich als Arbeitgeber auch da hier einen Dialogprozess machen, um das Ganze aufzubauen. Das sind die Teile und wahrscheinlich bringen die, ja, Evidenz, bringen diese Teile mehr, als es immer eskalieren zu lassen, bis es rumst und kracht, weil die Teile passieren dann ja oftmals oder die Situationen, wenn ich gar nicht keinen Steuereinfluss mehr habe, weil dann ist jemand einfach krank und das ist schlagartig und davor hätte ich vieles, die Wogen glätten können, wenn wir mal wieder aus der Seefahrt kommen. Ja, lieber Uwe, lieber Sven, vielen Dank wieder fürs Dabeisein und die Parts und ihr da draußen, bleibt uns gewogen. Wir sehen und hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin, ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.